Damit möchte ich es aber auch schon gut sein lassen und als ersten Vortragenden den Herrn Oberarzt Dietmar Wechsler aufrufen, der, ich nehme an, alle haben seine Website sich angeschaut, wirklich allen bekannt sein dürfte. Wenn nicht, ein paar Daten. Er ist Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin am Landesklinikum Horn-Allensteig. Und übrigens ein Buch, das ich nur allen empfehlen kann, Praxis der Sedierung. Ich glaube, das darf ich ein bisschen Werbung machen dafür. Kostet 9,60 Euro, also fast nichts. Und ist auch wirklich eine gute Ergänzung zu dem Thema, das uns bitte heute vortragen wird. Und ich darf Sie, sehr geehrter Herr Kollege, bitten zu Ihrem Vortrag. Palliative Sedierung. Richtlinien und Grauzonen.
Ja, sehr geehrter Herr Professor Graudenack, liebe Damen und Herren, eingangs muss ich mich ein bisschen schämen, ich habe nämlich extrem viele Fortbildungspunkte, aber ich bin in Schadenfreude, Sie werden heute auch welche bekommen. Ich bin aber dennoch dem Professor Gronemeyer sehr dankbar dafür, für seinen Appell an uns, dass wir uns das Schaudern und die Gänsehaut nicht verlieren, weil wir haben den Nationalsozialismus hinter uns gebracht. Hier geht es um das Thema Palliative Sedierung, Grauzonen, Abgrenzung zu Euthanasie. Und allein das Wort Organisation, also Fleischwerden einer Ordnung, ist ein Diktum aus dem Vokabular des Nationalsozialismus. Und das ist ziemlich gesund für so eine Gesellschaft, wenn man dort eine Sensibilität bewahrt. Auch im Hinblick auf dieses Thema. Die Nationale Bioethikkommission hat aufgefordert, in ihrem Papier Sterben in Würde, das war im Jahr 2013, dass man sich dem Thema palliative Sedierungstherapie besonders annimmt, weil eine theoretische Abgrenzung zur Euthanasie argumentierbar ist, aber die Praxis davon erheblich abweichen kann. Und basierend auf einer Studie, die wir 2016 mit der Österreichischen Palliativgesellschaft publiziert haben, wo einige Daten hervorkommen, haben wir dann eine Leitlinie entwickelt für die palliative Sedierungstherapie. Wovon sprechen wir? Die palliative Sedierung wird im palliativmedizinischen Kontext verstanden als der überwachte Einsatz von Medikamenten mit dem Ziel einer verminderten oder aufgehobenen Bewusstseinslage, um die Symptomlast in anderweitig therapierefraktären Situationen in einer für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter ethisch akzeptablen Weise zu reduzieren. Was ist die Hintergrundproblematik? Der Begriff taucht 1991 das erste Mal als Terminal Sedation auf, ein Begriff, der dann im Weiteren kritisiert wurde, weil er missverständlich ist, weil er zweideutig interpretiert werden kann. Und was wir in jüngster Zeit beobachten, ist das, was die Amerikaner Mission Creep nennen, also dass sich dieses Verfahren ausdehnt in andere Fachbereiche, in andere situative Kontexte, was Anlass zur Sorge gibt. Es wurde auch schon der Vorwurf erhoben, dass es sich bei diesem Verfahren, bei dieser Therapie, um eine Form der Slow Euthanasia handelt. Es gibt Missbrauchspotenzial, es gibt nachweislich Missbrauch und es gibt Graubereiche. Und daher möchte ich hier im ersten Dia so einen Nachweis zeigen. Das ist eine repräsentative Arbeit aus den Niederlanden aus dem Jahr 2004 von Judith Rietjens und Mitarbeiterinnen. Und die haben gesehen, dass in 10% der Sterbenden diese Sedierung angewandt wurde. Bei 17% von diesen Menschen war die ärztliche Absicht dahinter, die Lebenszeit zu verkürzen. Und bei 40%, also von diesen wiederum, also 954 Personen, die waren nicht in diesen Entscheidungsprozess einbezogen. Das ist also nicht Euthanasie, weil hier sprechen wir ja von der freiwilligen Einwilligung, dass das Leben geendet wird, sondern hier wurden die Menschen gar nicht einbezogen und es wurden Medikamente verabreicht mit der Absicht, das Leben zu verkürzen. Wie schaut das aus? Mission Creep, habe ich gesagt. Heuer sind neue Daten dazugekommen, wie sich die Sedierungsprävalenz in den Ländern, wo das besonders gut untersucht wird, und das ist eben Belgien, die Niederlande und die Großbritannien, wie sich das über die Zeit ändert. 2001 waren es in Belgien 8,2%, 2007 schon 14,5%. In den Niederlanden 2001 5,6% aller Todesfälle. Aller Todesfälle in den Niederlanden, dann angestiegen auf 12,3% 2010 und jetzt 2015 steht man bei 18,3%. Überraschend ist der Abfall in der Prävalenz in Belgien. Und die Autoren erklären das damit, und das wäre jetzt ein Gegenargument zu Gronemeyer, dass es mehr Expertise in Palliative Care gibt und das hier zur Anwendung kommt und dass Richtlinien verbessert eingehalten werden. Aber auch, dass das Verfahren der Euthanasie ständig zunimmt in Belgien. Es sind aus diesen Ländern besonders gute Publikationen bekannt. Hier auch nur eine Darstellung. Das war also eine qualitative Studie. Da hat man gesehen, dass bei 6 von 15 Patienten, die also sediert worden sind, wäre der Patient selbst kompetent gewesen, also, oder nach österreichischer Diktion entscheidungsfähig, wurde aber nicht in den Prozess einbezogen. Und in 13 der 15 Fälle war es wiederum hier die Absicht des behandelnden Arztes, dort machen das überwiegend Allgemeinmediziner, das Leben zu verkürzen. Also das ist eine der Kernproblematiken in der Erstellung einer Leitlinie und darauf weist auch die Bioethikkommission hin, dass die Einwilligung in das Verfahren ein Kernkriterium ist, dass es überhaupt angewendet werden kann. Hier auch eine Problematik, die uns in der Leitliniengestaltung beeindruckt hat, dass es nämlich in Großbritannien der Fall ist, dass es überwiegend, dass die Pflegenden eine vorausschauende Einzelfallverordnung dem praktischen Arzt abverlangen und dann oder anregen, könnte man auch sagen, und in der Folge dann den Zeitpunkt der Anwendung bestimmen, wann sie sedieren zu Hause. Und das wird beschrieben für die Pflegenden als emotional belastend. Hier der Hinweis der Nationalen Bioethikkommission auf die Notwendigkeit der Zustimmung und Einwilligung in ein Sedierungsverfahren und das Einhalten von Fachstandards. Und das ist die erwähnte Arbeit, die wir 2016 publiziert haben, an verschiedenen österreichischen Palliativeinrichtungen, wo wir also versucht haben herauszufinden, wie häufig am Lebensende sediert wird. Und hier sehen wir was Bemerkenswertes, dass es Einrichtungen gibt, wo das Verfahren praktisch gar nicht zur Anwendung kommt und dass es Einrichtungen gibt, wo das regelmäßig und häufig bis zu 55% der Sterbenden geschieht. Was wichtig ist in dem Kontext, unsere Arbeit war das größte Kollektiv, das beobachtet worden ist, anzuschauen, wenn man von Prävalenz spricht, welches Kollektiv wurde untersucht. Also wie gesagt, die Daten aus Belgien und den Niederlanden beziehen sich auf alle Todesfälle. Unsere Daten beziehen sich auf die Todesfälle in hospizlichen und palliativen Einrichtungen. Das ist so ein sehr selektives Kollektiv, wenn man sagen will. Und dann haben wir gefragt, was waren denn die Indikationen, dass Sedierungstherapie zur Anwendung kam? Also ich sage immer absichtlich Sedierungstherapie, weil es eine medizinische Therapie ist und eine Therapie braucht eine Indikation als ein Legitimationsgrund. Und ich weiß nicht, ob das hier sichtbar ist, in 14% der Fälle konnte nicht benannt werden von den Kolleginnen und Kollegen, was die Indikation der Anwendung der Sedierung ist. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und weiters erscheint uns problematisch, und da sind wir auch in der Reflexion der Nachbarländer streng unter die Lupe genommen worden, dass fast ein Drittel der Menschen angegeben worden ist, dass psychoexistenzieller Distress der Anlass ist oder unter Anführungszeichen Indikation für eine Bewusstseinsdämpfung auf medikamentösem Wege. Daher haben wir uns auch hier mit dem Thema psychoexistenziellem Distress und dem Leidensbegriff gesondert beschäftigt. Dann hat es noch einige andere für uns dubiose Anwendungen gegeben, wie Verhalten, das natürlich niemals eine Indikation für Sedierungstherapie sein kann. Methodisch haben wir aufgebaut auf den Vorarbeiten von Schildmann, die ein Review gemacht haben über die vorliegenden Leitlinien in der Weltliteratur und einen Fragenkatalog einer namhaften Gruppe aus England, die mit dem untersucht werden kann, die Güte einer Leitlinie. Und dann haben wir uns eine Gruppe aus 16 Personen mit allen Berufsgruppen aus der Palliativcare mit drei Ethikern und einer Philosophin da zusammengetan und haben einen Delphi-Prozess, das ist also ein Konsensprozess, abgeführt, was recht praktisch ist, weil man an seinem Computer das machen kann, wo vorab das Konsensniveau definiert wurde und dann eindeutige Antworten zu Fragestellungen den Delphi-Teilnehmern abverlangt worden. Das waren also 104 Aussagen, die da in den Delphi-Prozess gekommen sind und der Konsens war schon bei der ersten Runde über 80%, was sehr erfreulich ist. Hier, das ist ein Beispiel, wie das also optisch ausschaut und hier ein Beispiel dafür, dass mit 100% Konsens quasi abgesegnet wurde. Während der Sedierung soll die Sedierungstiefe, also die Effekte des Mittels auf das Bewusstsein, überwacht werden. Definitionsgemäß. Jetzt ein wichtiger Hinweis ist das, dass der Sedierungszustand, also die Wirkung auf das Bewusstsein, nicht das Ziel des Verfahrens ist, sondern das Mittel. Das Ziel ist die Reduktion in der Intensität des Symptoms, also zum Beispiel Schmerz, obwohl das ja selten der Fall sein sollte, wie wir Professor Gress heute gehört haben, oder Atemnot oder eine der häufigsten Indikationen ist das therapierefraktäre Delir. Und das sind alle drei Phänomene, die häufigen. Da haben wir Instrumente zur Verfügung, wie wir das auch bei einem Menschen, der nicht kommunizieren kann, verbal messen können. Dann, wo es in den Grauzonenbereich kommt, ist diese zweite Dimension, die Absicht. Was ist die Absicht eines Verfahrens? Das ist von kriminologischem Interesse, nicht? Also beim Mord, da braucht es immer ein Motiv zum Beispiel und eine Leiche, nicht? Das sind zwei Voraussetzungen. Und die Kriminologen haben die Aufgabe, die Absicht also zu finden. Dann kommt man auf den Täter, nicht? Also das ist ein interessantes Phänomen und über Absicht hat am meisten die Philosophie gesprochen. Wie kann ich meine Absicht mitteilen? Also ich muss meine Absicht in diesem Verfahren veröffentlichen. Ich muss sie transparent machen, ich muss sie kommunizieren, ich muss sie nachvollziehbar machen, auch im Nachhinein reproduzierbar. Ich muss erkennbar machen, wie ich das Ziel erreiche, also wie ich die Intensität des Symptoms monitiere. Und ich muss mitteilbar machen, wie ich einen Schaden erkenne. Also das sind Hinweise auf die Absicht, die dahinter steht. Und das ist dann auch in den Leitlinienprozess als Soll- oder Sollte-Aussage eingeflossen. Ganz, ganz ein wichtiges ethisches Prinzip, das handlungsleitend sein soll, ist das Prinzip der Proportionalität, also der Gewichtung von Nutzen und Schaden. Und da gibt es Beispiele, wo das Prinzip der Proportionalität schwer missachtet worden ist. Also ich gebe jetzt ein Beispiel dafür, dass zum Beispiel der Arzt sagt, wenn er morgen nicht gestorben ist, verdoppeln wir die Dosis. Das ist ein Missachten des Proportionalitätsprinzips. Ist ja tatsächlich auch so publiziert. Daher empfehlen wir also hier, titrativ vorzugehen, mit der geringsten, möglicherweise nützlichen Dosis zu beginnen und in angemessenem Zeitabstand zu wiederholen und das Symptom zu beobachten. Und das Ziel ist eben der Dosis, die Dosissteuerung erfolgt durch die Intensität der Symptome. Ja, das ist auch nur als einfach, dass das eine medizinische Therapie ist und dass es dazu eine Indikation braucht, die auch beschrieben werden muss. Und wie im österreichischen Gesetz vorgesehen, die Zustimmung, wobei wir hier offen sind, wie die Zustimmung erfolgt. Also wir drängen nicht auf eine Formalisierung. Also wenn jemand Perimetbögen kennt, das nicht. Also mitgeteilt, verbal ist ausreichend. Natürlich gibt es auch Menschen, die nicht zustimmen können oder wo wir die Einstellung nicht mehr erheben können. Das wäre also bei einer Gefahr in Verzugssituation. Ein Mensch mit einem Tumor etwa in der Luftröhre, der plötzlich sich da anschwillt und der Mensch ist im Ersticken. Das ist eine Situation, die es eine Gefahr in Verzugssituation ist und wo man auch unmittelbar ohne Einholen einer Einwilligung handeln darf. Ja, Morita weist auf einen Umstand hin, der uns bedenklich stimmen sollte. Und zwar auf den Strukturmangel in Einrichtungen in Japan, wo es zu wenig Ärzte gibt, zu wenig Seelsorge, zu wenig oder keine psychologische Begleitung. Und das mögen, so Morita, Gründe sein, dass Sedierung am Lebensende infolge personellen Strukturmangels bei psychoexistenziellem Distress häufiger zur Anwendung kommt. Und die Refraktarität, also ob ein Symptom refraktär oder nicht ist, hängt sehr davon ab, wie von der Qualität des Behandlungsteams. Wird der Schmerz erkannt? Wird er richtig interpretiert? Was ist das für eine Schmerzart? Wird adäquat darauf reagiert? Ist der Mensch, der behandelt, gut ausgebildet in Schmerztherapie? Also da sieht man schon, die Qualität einer Institution hat einen Einfluss darauf, ob ein Symptom behandelbar ist oder nicht. Und da sei besonders davor gewarnt, wie Professor Kronemeyer schon angedeutet hat, es gibt in den USA For-Profit-Hospices und alles, was technisch ist, alles, was so wie eine Pumpe eben oder Drainagen, das kann man natürlich besonders gut abrechnen. Und solange ich aufrecht stehen kann und sprechen kann, werde ich mich gegen diese For-Profit-Organisationen in diesem Bereich stark machen. Der Respekt vor Autonomie einer Person in diesem Kontext wird gefördert durch die Würdigung der Person, das Interesse an diesem Menschen mit seiner Biografie, mit seinem sozialen Kontext. Und indem ich im gegebenen Fall frühzeitig anspreche, dass es die Sedierungstherapie gibt und die Einwilligung einhole. Das nehme ich als letztes hier. Ich glaube, zeitlich ist, sagen wir, schon zum Ende. Im Grunde, es war meine persönliche Absicht, diesen Mission Creep, der sich in besonders, und das wissen wir nur aus anekdotischen Berichten, nicht palliativen Einrichtungen äußert, heute sediert Hinz und Kunz in ganz Österreich auf grimmigste Weise. Unsere Intention war es, im palliativen Bereich einmal einen Entscheidungskorridor abzubilden. Eigentlich, und das auch zu begrenzen, die Häufigkeit dieses Verfahrens. Weil wenn man jetzt sieht, was ist das Wesen von Palliative Care, und da bin ich ganz auf der Kronemeyer-Seite, das ist Beziehung, Verbundenheit, das Erleben von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Unsere Rezeptivität, zuhören, Dasein, Präsenz, die Zeit braucht, Fürsorge. Und das andere reagiert auf ein individuelles Phänomen. Die Antwort ist die Stille auf medikamentösen Weg, die Intervention oft und der Reduktionismus auf das Symptom des Körpers, das Nicht-Wahrhaben-Wollen der existenziellen und sozialen und psychischen Nöte eines Menschen, die Therapie und letztlich dann das, wovor uns alle graust, das Managing of the Dying. Das wollen wir nicht. Danke für die Aufmerksamkeit.